Wenn man mehr als 5 Medikamente nimmt, kann der Körper diese Nebenwirkung eigentlich gar nicht mehr kompensieren. Bei mir ging es genau wie dir. Ich habe ja viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet und wir hatten immer ein Sterbezimmer. Und irgendwann ist es tatsächlich mal passiert, es war Freitagabend und eine Patientin wurde in dieses Zimmer gelegt, wo man eben dann mit Morphium, also noch begleitet wurde, in einen Sterbeprozess gegangen ist. Und diese Patientin ist aber irgendwie hinten runtergefallen. Ich hatte das ganze Wochenende keine Medikamente bekommen, nichts. Und saß Sonntagabend mit gepacktem Koffer auf ihrem Bett, als ich reinkam und hat gesagt, ich entlasse mich jetzt, hier passiert nichts in diesem Scheißladen. Das heißt, die Konsequenz des kompletten Medikamentenabsetzens war, diese Frau ist tatsächlich in der Lage gewesen, wieder nach Hause zu gehen, anstatt zu versterben.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt. In dieser Podcast-Folge führe ich ein wirklich sehr inspirierendes Interview mit einer großartigen Frau. Und ich möchte hier nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen, dass es wirklich den Mut von uns allen braucht, die Veränderung der Medizin zu gestalten, damit euer Beruf wieder zu eurer Berufung wird. Heute habe ich die große Freude, eine ganz besondere Ärztin bei mir zu begrüßen, Dr. Anna Fischer. Eine, wie ich finde, Pionierin der ganzheitlichen Medizin aus Hamburg. Und Dr. Fischer verbindet in ihrer Arbeit fundierte schulmedizinische Expertise mit einem tiefen Verständnis für die ganzheitlichen Zusammenhänge von Körper, Geist und auch Mindset. Ihr Ansatz geht weit über die klassische Medizin hinaus. Sie betrachtet den Menschen nämlich in seiner Gesamtheit und entwickelt individuelle Therapiepläne, die nicht nur die Symptome lindern, sondern die zugrunde liegenden Ursachen auch angehen. Und ihre Leidenschaft für die Verbindung von wissenschaftlicher Medizin, funktionellen Ansätzen und Naturheilkunde hat bereits unzählige Patienten begeistert, inspiriert und auch ich bin von ihr sehr inspiriert, wie wir gleich hören werden. Und in unserem Gespräch werden wir über Ihre Arbeit sprechen, über die Herausforderungen und Chancen der ganzheitlichen Medizin in unserer neuen Zeit und was es dafür braucht, auch eine Transformation auf dieser Ebene hinzubekommen und wie Sie es letztendlich schafft, die innovativen Ansätze in Ihren Praxisalltag zu integrieren. Also freut euch auf spannende Einblicke, praxisnahe Tipps und eine ganz besondere Reise in die Welt der modernen ganzheitlichen Medizin. Lass uns also starten. Herzlich willkommen, Dr. Anna Fischer.
Guten Morgen, liebe Anne. Ich freue mich sehr, hier zu sein
Guten
und mit dir
Morgen.
dieses Gespräch führen zu dürfen.
Ja, schön, dass du Zeit hattest. Du hast ja auch einen sehr busy Alltag und wir treffen uns heute hier am 11.11. Das ist in Köln ja immer eine Hochsaison für den Start in den Karneval. Aber es hat natürlich auch, wenn man sich so ein bisschen mit Zahlen und auch ja, Zusammenhängen auskennt, auch eine sehr spirituelle Ausrichtung. Anna, ich finde, deine Medizin ist tatsächlich eine Pionierarbeit und macht auch, wenn wir das jetzt mal modern beschreiben wollen, so ein bisschen den Game Changer in unseren medizinischen Ansätzen. Und zwar, der Kern ist natürlich nach wie vor die schulmedizinische Ausbildung, eine sehr hochwertige schulmedizinische Ausbildung und Leitlinien geprägt letztendlich. Und dennoch bist du jemand, der sich sehr weiterentwickelt hat, sehr viele alternative Ansätze, funktionelle Therapieansätze einbezieht. Und was ich besonders schön finde, du hast auf deiner Internetseite diesen Leitsatz, ich sehe dich. Und in diesem Satz steckt ja so viel, einfach so viel Warmes, so viel Geborgenes, aber gleichzeitig auch so viel Übergeordnetes. Und vielleicht magst du mal erzählen, welche Facetten und welche Themen du da tatsächlich noch mit einbeziehst.
Ich sehe dich. Genau, also das Ich sehe dich ist ein bisschen entstanden, also erstmal aus meinem eigenen Weg. Ich war ja fast 18 Jahre lang wirklich rein schulmedizinisch tätig und war immer auf der Suche, wo finde ich diesen Hebel oder wo ist der Schlüssel zur Selbstheilung?
habe da Chirurgie gemacht und innere Medizin, alles Mögliche. Und bin dann selber ja sehr krank geworden und habe in dieser Krankheit im schulmedizinischen System sehr nach Hilfe gesucht und hatte immer das Gefühl, dieses Gesehenwerden fehlt völlig. Also ich bin wirklich mehrfach aufgefordert worden, doch mal eine Psychotherapie zu machen als gestresste Ärztin. Und also zu einem Zeitpunkt, wo ich schon so krank war, dass wirklich Lähmungen losgingen. Und bin dann über einen Umweg zu den Heilern gegangen, weil ich bei den Ärzten einfach für mich keine Unterstützung mehr erfahren habe. Mhm. Und die erste, bei der ich gelandet bin, war eine Iris-Diagnostikerin, die in meine Augen geschaut hat und gesagt hat, vom Typ her, Entgiftung ist schwierig, Rückenprobleme sitzen an der und der Stelle, und habe dann immer angefangen, so Sachen, die mir geholfen haben, zu erlernen. Und das erste war eben die Iris-Diagnostik. Und da kam schon der Gedanke, da habe ich dann angefangen in einem Zentrum, in einem ganzheitlichen, und habe überlegt, wie nenne ich denn das? Wie nenne ich denn diesen Augenkram jetzt? Und habe dann angefangen, Kinesiologie und Energetik zu lernen. Und habe dann immer gedacht, durch deine Augen. Und dann hat irgendwann eine Freundin mich angeguckt und hat gesagt, Anna, zu dir kommen doch immer alle zum Erzählen. So, ich sehe dich, das bist du doch sowieso. Und so ist dieser Name, ich sehe dich, entstanden und beinhaltet heute aber wirklich alle Ebenen. Und dabei ist eine ganz wichtige für mich auch die seelisch-spirituelle, energetische Ebene. Die ist für mich der erste Punkt von ich sehe dich. Und darunter kommen die kinesiologischen Testungen, die Iris-Diagnostik, zuzuhören, die Geschichte eines Menschen zu verstehen. Und das, also jeder, der in meine Praxis kommt, der kommt erstmal anderthalb Stunden für den ersten Termin. Und das ist für mich so dieses, ich sehe dich, was ich mir selbst im schulmedizinischen System damals als Patient gewünscht hätte, aber auch als Arzt. Mhm. Weil ich denke, in diesen Zeiten, also ein ganz großer Teil Heilung liegt eben darin, dass wir unsere Geschichte, auch in die Zeit in, oder Zeitqualität, in der wir jetzt leben, sind in einer totalen Umbruchphase oder gehen in ein ganz anderes Zeitalter, wo wir alle aufgefordert sind, unsere Themen anzuschauen, hinter uns zu lassen, uns zu entwickeln. Und ich glaube, jeder von uns braucht dafür ein bisschen eine helfende Hand. Machst du ja auch sehr viel. Du bist ja auch jemand, der das sofort mit erfasst und anschaut. Weil ich denke, Heilung ist nicht möglich, wenn wir die Aspekte ausblenden. Also ein Körper, der wirklich stark, kann auch eine Familiengeschichte sein, die dahinter steckt. Es muss nicht mal die eigene sein. Stark damit zu tun hat, wird, denke ich, nicht in einen Selbstheilungsprozess eintreten. Ja. Und das ist alles so in diesem... Es wird natürlich immer mehr, was ich sehe dich heißt. Es ist jetzt auch die Regulationsmedizin und die Mikronährstoffe, was es braucht. Aber eben genau wie du sagst, eine sehr individualisierte Therapie und häufig auch Programme, die ein halbes Jahr gehen. Oder viele sehe ich auch ein Jahr lang.
Ja, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, wenn wir jetzt mal von diesem Punkt ausgehen, dass du dir wirklich Zeit für diesen Patienten nimmst, der da zu dir kommt. Ja, wir müssen ja auch mal jemanden erfassen. Ich glaube, wir beide, kann jetzt da wahrscheinlich auch für dich sprechen, du bist auch eine Behandlerin, du erfasst jemanden auch in seinem Wesen, in seiner Energie, ohne dass du weißt, was derjenige vielleicht jetzt wirklich im ersten Moment als Bedürfnis auf dem Herzen hat.
Ja.
Ja, deshalb ist es ja auch so wichtig, zuzuhören, zu schauen, wie kommt jemand tatsächlich durch die Tür? Was sind die ersten Sätze, die er sagt? Das sind ja alles schon Informationen für uns als Mensch, Therapeut, als Arzt, die letztendlich von dem ja zu Behandelnden, von dem Patienten schon ganz viel preisgeben. Und ich finde es ganz interessant, wir hatten früher, vor einigen Jahrhunderten und ja wahrscheinlich auch Tausenden von Jahren, die urtümlichen Heiler hatten ja genau diese Qualität.
Genau.
Ja, und genau diese Lehren, die teilweise dann auch in den Schulen von Pythagoras und wo auch immer auch aus diesen naturheilkundlichen Dingen gelehrt wurden oder von den Alchemisten, dann von den Ärzten, alles ist ja miteinander verlaufen und gelaufen. Und auch noch die Ärzte von vor 50 oder 100 Jahren haben den Patienten anders behandelt als heutzutage.
Ganz genau.
Da ist der Arzt auch immer noch mal ein Stück weit jemand gewesen, der zugehört hat, der sich den Menschen angeschaut hat. Aber heute wird ja ganz häufig aufgrund der Zeit unseres Systems nicht mehr geschaut, sondern es wird einfach nur noch schnell irgendwas rezeptiert. Und dass wir da den Aufkommnissen der heutigen Zeit nicht mehr nachkommen können, das sehen, glaube ich, mittlerweile sehr viele. Und du hast gesagt, wir brauchen eine Transformation. Ja, jeder von uns braucht diese Weiterentwicklung für dieses neue Niveau, für diese Veränderung. Und gerade in der Medizin brauchen wir eben auch nochmal, ja, back to the root und von mir aus wieder zurück in die Mitte, wie ich immer so schön sage. Also wirklich den Begriff Medizin auch tatsächlich mal so auslegen, wie er gemeint ist. Deshalb braucht es aber auch Ärzte, die sich wirklich über das System hinaussetzen und sagen, ja, ich lasse mich nicht von irgendwelchen definierten Positionen zurückhalten, sondern ich nehme mir Zeit, ja. Und ich finde, diese Iris-Diagnostik ist in dem Zusammenhang natürlich auch ganz spannend, weil du ja als allererstes jemandem ins Gesicht guckst, du begrüßt ihn, du siehst die Augen, du bist geschult, was du da siehst. Letztendlich sind die Augen ja auch so ein bisschen das Tor zur Seele.
Absolut. Ne? Absolut. Und es ist wirklich wie so ein kleines Universum, was dann unter dem Mikroskop aufgeht. Und die Iris-Diagnostik verrät halt ganz viel über alles, was du mitgebracht hast. Wie bist du geboren? Du siehst in der Iris schon Traumata, die in der Familie lagen, aber auch akute Veränderungen. Du gehst eben sehr nah ran und war sehr, sehr lange auch in Praxen, habe auch ein großes medizinisches Versorgungszentrum geleitet. Und dieses keine Zeit haben, nicht an den Patienten rangehen, wo wir ja systematisch meiner Meinung nach hinerzogen werden. Mhm. Also es gibt ja einen großen Unmut zurzeit auf Ärzte. Und ich muss sagen, die Menschen, mit denen ich angefangen habe zu studieren, die haben wirklich dafür gebrannt. Das waren wirklich fast alles Menschen, die das machen, weil sie helfen wollen. Und was dann in den Jahren danach passiert, das finde ich aber ganz schlimm. Die Erziehung für uns Ärzte selbst, weg von unseren Bedürfnissen. Ein Überzeugen davon, dass wir über Patienten stehen. Also ich bin ja in meiner Praxis auch nur per Du mittlerweile. Das ist auch Absicht, eben diese Hierarchie zu durchbrechen. Und die wurde uns im Krankenhaus, ich weiß nicht, wie es bei euch Zahnmedizinern ist, also uns wurde das systematisch anerzogen. Du bist der Arzt, du musst leidensfähig sein, du stehst über dem Patienten und wenn du nicht Bescheid weißt, dann pack deine Arroganz aus und tu so. Und das ist ja alles, was mit Heilung überhaupt nichts zu tun hat. Und so dieser Weg durch die Praxen, also es ist ja mittlerweile so, dass die Praxen wirklich die 50 Euro im Quartal noch bekommen, egal wie oft jemand kommt. Ja, da haben wir Allgemeinmediziner, also ich habe da so Mitleid, ich bin da so ein bisschen, dass ich eher denke, es ist eine Wahnsinnsleistung, die immer noch erbracht wird von den Ärzten, in diesen 10 Minuten oder in dieser Viertelstunde zuzuhören, aber alles, was du sagst, die Energie eines Menschen wahrzunehmen. Wenn ein Arzt 40 Patienten am Tag anhört und noch bei ihm ist energetisch, ist jeder Arzt leer abends. Und das ist, denke ich, auch, da müssen wir wieder hin, dass wir anfassen, anhören, begleiten, ermutigen. Und in meinem Programm ist es auch so, dass ich zwischendurch immer da bin, zumindest per Messenger, wenn schwierige Phasen kommen. Und das ist, glaube ich, schon allein das Anhören und Anfassen ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und ich denke, im jetzigen System, also ich weiß nicht, wie es dir ging, du bist ja auch gerade in die Privatpraxis gewechselt, also das ist ja auch die Kassenzulassung abgegeben, ich ja auch gerade vor 8 Wochen. Das ist ein schwieriger Schritt, ne? Weil das mit der Ideologie, die man mal hatte,
ja, absolut,
ja, ganz schwer ist. Ja. Und ich weiß noch, als wir damals in diesem Keller, Schaltungskeller standen und du gesagt hast, Anna, mach's doch jetzt einfach.
Ja.
Die Zeiten ändern sich und man muss einfach vorgehen.
Ja, ich verstehe, also wir haben ja über dieses Thema lange, lange, lange an diesem Abend gesprochen, weil wir beide so da standen und sagten, ja, wie wollen wir es denn machen? Wem können wir gerecht werden? Wie werden wir den Patienten gerecht? Wie können wir uns selbst aber auch gerecht werden? Weil am Ende des Tages arbeitest du und versuchst mit diesem kleinen Budget irgendwas zu machen, aber du merkst immer wieder, du kannst es nicht machen. Und dann kriegst du es am Ende noch abgezogen und dann hast du im Prinzip nicht nur umsonst gearbeitet, sondern der Patient hat eigentlich auch nichts Richtiges bekommen, weil kein Geld, kein Budget da ist. Ja, und das ist leider in der heutigen Zeit so, dass man sich entscheiden muss. Und ich glaube, Revolution, also die Geschichte hat uns das zumindest gelehrt, dass die Revolution nicht von oben gestartet wird, sondern sie kann nur von unten gestartet werden. Und das bedeutet, dass die Patienten eine andere Aufmerksamkeit fordern. Und wir Ärzte in dem Moment aber auch eine andere Aufmerksamkeit bieten wollen. auch über das, was uns vielleicht oktroyiert wird. Und da geht es jetzt nicht darum, dass jeder irgendwie so behandelt, wie er gerade Bock hat und sich völlig von irgendwelchen oder aus irgendwelchen Sphären zieht, sondern es geht darum, sich zu schauen, wie können wir dem Patienten denn jetzt helfen? Ne? Und da muss es natürlich individuelle, maßgeschneiderte Projekte geben, weil nur weil 10 Patienten die gleiche Diagnose haben, heißt es nicht, dass man sie auch gleich behandeln muss. Und ich finde es auch ganz interessant, was du sagtest mit dem Du. Ich habe jetzt gerade selber überlegt, ich habe so einen Switch zwischen Du und Sie, weil ich habe gar nicht dieses Hierarchiedenken in dem Moment, sondern ich merke, manche Patienten sind mit einem herzlichen Sie, fühlen die sich wesentlich wohler, als wenn ich jetzt mit diesem Du da um die Ecke komme. Und deshalb lasse ich eigentlich dem Patienten immer die Wahl und der Patient entscheidet sich dann automatisch, wie er mich anspricht.
Das finde ich sehr schön. Ich gehe auch gerade ein Stück zurück. Weil es für manche ist auch so dieses bisschen Distanz was ganz Schönes, aber vielleicht mache ich es dann auch wie du.
Ja, es ist, also ich habe auch kein Konzept, dass ich jetzt sage, okay, jetzt gehe ich so vor, sondern ich gehe in den Raum und dann schaue ich, was der Patient braucht. Und das finde ich, das ist ja, das macht ja auch vielleicht tatsächlich das Pionierwesen aus, dass wir immer wieder uns auch bereitwillig auf den Patienten einlassen. Oder ich sage jetzt mal Patienten, weil ich ehrlich gesagt, dieses ganze Gendern ist für mich ehrlich gesagt so anstrengend. Ich möchte niemandem zu nahe treten, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Also jeder, der sich jetzt getriggert fühlt, der sollte vielleicht noch an anderen Punkten schauen. Aber wenn ich jetzt hier von Patienten spreche, meine ich natürlich männlich wie weiblich und wer sich divers fühlt, auch der ist unter Patienten zu Hause. Dass man das vielleicht nur mal ganz kurz klärt. Aber nochmal auf die Iris-Diagnose zu kommen, weil ich finde, das ist ein sehr spannender Ansatz, der dir ja schon ganz viel sagt, ohne dass du jetzt schon Blut abgenommen hast, ohne dass du eine Pulsdiagnostik gemacht hast, ohne dass du irgendwie, sage ich mal, auskultiert hast oder was auch immer du vielleicht im Behandlungsspektrum jetzt ansetzt. Es ist ja erstmal einfach nur die Wahrnehmung von der Struktur, kann man jetzt nicht so sagen. Ne?
Genau. Wir haben ja schon 2-3 Minuten eben vorher drüber gesprochen und ich bin so auf der Suche. Es gibt natürlich wahnsinnig viel und wir beiden sind ja sehr viel auf Fortbildung. Sind sehr viel auch in der sehr ganzheitlichen Medizin und mit Heilern unterwegs. Und viele Dinge sind einfach kompliziert zurzeit. Es gibt so tolle Therapien, die brauchen aber viel Zeit, sind wahnsinnig umständlich und wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass wir beide so die einfachen Dinge mögen und es ist so, dieser Blick in ein Auge, ich fotografiere das Auge, ich habe es in fast jeder Patientenkartei, ich sehe auf einen Blick ein blaues Auge, ich gucke aufs Immunsystem, ein braunes Auge, ich gucke ganz andere Sachen an, ich gucke das blutbildende System, Diabetes, ganz andere Geschichte, ein Mischauge, ich schaue immer auf die Entgiftung. Und das habe ich in einer Minute nicht invasiv. Und das finde ich so schön an der Iris-Diagnostik. Und ich habe eben so eine Verlaufskontrolle. Ein bisschen, wie verändert es sich auch über die Jahre oder über die Monate? Ist ein Auge sehr übersäuert? Klärt es sich? Gibt es akute Reizzustände? Und das ist so für mich der einfachste. Und auch ein anderer Punkt ist ja, unsere Zeit kostet ja auch Geld. Es kostet den Patienten nichts. Wenn ich eine ausführliche Blutabnahme mache bei Erschöpfung, habe ich mehrere hundert Euro an Kosten. Und ich muss ja auch hier differenzieren. Ich habe eben sehr viele Selbstzahler. Was kann mein Gegenüber? Also ich verlange halt schon, dass das jemand ist, der Verantwortung übernimmt und auch bereit ist, dafür Geld auszugeben. So, aber trotzdem bin ich sehr, sehr vorsichtig mit dem Geld eines kranken Menschen, der unter Umständen, viele sind selbstständig, die ich habe, auch arbeitsunfähig zurzeit. Und ich muss ja auch ein bisschen gucken, mit welchen Methoden komme ich schnell, kosteneffektiv zum Ziel und dann auch, was macht mir Freude, ne? So wie du es an den Zähnen siehst, sehe ich es in den Augen oder nehme es energetisch wahr. Es ist, glaube ich, immer verschieden. Wenn jemand sagt, Iris-Diagnostik finde ich komisch, dann mache ich eben was anderes. Also es muss ja nichts. Aber es ist einfach.
Ja, aber es ist ja, genau wie du sagst, es ist ja eine sehr einfache, non-invasive Methodik, die dir schon mal einen Scan vom Körper gibt, wo du schon siehst und sagst, okay, müssen wir mal gucken. Mal ganz konkretes Beispiel, wenn jemand ein blaues und ein grünes Auge hat, was würde dir das sagen, jetzt mal so vom Grundtyp? Wir müssen ja jetzt gar nicht in diese einzelnen Thematiken reingehen.
Ja, also die blauen Augen sind sogenannte lymphatische Augen und bei den blauen Augen ist wirklich häufig eine Immunproblematik da. tatsächlich sehe ich es jetzt auch ganz häufig bei Long-Covid oder sehe ich wirklich häufig diese blauen Augen. Und das blaue Auge neigt eben zu einer überschießenden Immunreaktion in Form von Allergien zum Beispiel oder zu einer Unterfunktion. Das heißt, ich weiß, da liegt mein Fokus. Da gucke ich im Blut. Ich muss den Darm mit im Blick haben. Ich brauche Lymphmittel. Wir beide machen ja auch die AHNS, die Arbeit über die Faszien. Ich muss den Lymphfluss stimulieren. Wenn ich zum Beispiel eben auch so einen grüne Augen sind, eben oft Mischaugen aus Braun und Blau. Da ist wirklich ein ganz großer Fokus drauf. Ich muss die Leber entgiften. Ich muss den Gallenabfluss stimulieren. Ich muss grundsätzlich an der Entgiftung eines Menschen arbeiten und mache dann vielleicht auch mal einen Gentest. Guck mir die Epigenetik an. Kann dieser Mensch entgiften? Braucht der enzymatische Unterstützung oder andere Mikronährstoffe? Und das sind so die Konsequenzen. Und wenn man ein bisschen aufs Spirituelle geht, sieht man in den Augen auch schon die Feinheit zum Beispiel eines Nervensystems. Wie sensibel ist mein Gegenüber? Kann ich dem wirklich eine teilweise aggressive schulmedizinische Therapie geben? Oder reicht demjenigen vielleicht eine ganz kleine Prise einer Pflanze? Und das wirkt schon ganz doll. Und das ist so, ist ja auch eine ganz alte Kunst, die Irisdiagnostik. Ich glaube, man wird auch immer besser, je mehr Jahre man Augen sieht.
Ist ja eine Erfahrungsdiagnostik einfach, ne?
Ich gebe auch manchmal Augen weiter. Also wenn ich selber sage, dann habe ich eine wirklich seit über 30 Jahren erfahrene Irisdiagnostikerin und nehme die Bilder mit und hole mir dann halt, also ich hole mir oft Hilfe, genau wie ich dir ja auch schreibe und sage, Anna, hier sollen jetzt 6 Zähne gezogen werden, was mache ich denn jetzt hier? Mach ich es mit den Augen auch so, ne? Und das ist eben auch toll, dass man diese Bilder mitnehmen kann und sagen kann, schau doch nochmal drauf und dann kommen halt häufig auch nochmal so diese alte Pflanzenheilkunde oder eine Homöopathie dazu oder, was jemand für sich auch als richtig empfindet. Und da kann ich ja auch nicht jemandem Homöopathie geben, der sagt, das glaube ich sowieso nicht mit der Homöopathie. Aber so das ist in diesen Augen so, sind so große Unterschiede auch in der Feinheit, in der ja ein Mensch empfängt oder empfindet. Das sieht man einem Auge an.
Ja, das ist aber auch wieder das allgemeine Thema, dass Menschen in der heutigen Zeit haben ja sehr viele Möglichkeiten, sich Informationen zu ziehen. Du kannst im Internet alles nachlesen, du kannst ChatGPT befragen, du kannst Google befragen, du kannst dir Studien durchlesen. Jeder hat auf Instagram irgendeinen tollen Ansatz, wo du denkst, okay, dann machst du das, das und das und dann hast du irgendwie eine Palette von 30 Nahrungsergänzungen. Dann musst du hier noch und da noch. Die Leute sind ja massiv überfordert und als allererstes ist der Magenmeridian ja wahnsinnig überreizt. Und die Leber muss dann am Ende des Tages das, was einfach im Körper reinkommt, in irgendeiner Form entgiften. Und letztendlich, viele denken immer, ja gut, nur das, was ich physiologisch reingebe, das ist auch das, was der Körper entgiften muss. Aber wir müssen einfach verstehen, dass wir nun mal Energiewesen tatsächlich sind, die jede Zelle schwingt auf einer bestimmten Frequenz und muss auch auf einer gesunden Frequenz schwingen, damit Stoffaustausch überhaupt passieren kann. Und egal, auf welchem Level ein Reiz in uns oder auf uns eintrifft, muss es ja biochemisch verarbeitet werden. Und das ist das, was viele und was gerade die Schulmedizin häufig komplett ausklammert, wo es so ein paar Menschen gibt, die auch dann beispielsweise in Krankenhäusern arbeiten und tatsächlich mal einen übergeordneten Blick reinwerfen. Aber das Gros ist ja immer noch sehr statisch. Ja. Da gibt es das, den Protonenblocker, da gibt es die verschiedenen Medikamente, dann hat man hier und ob der Patient das braucht oder nicht, es wird einfach standardmäßig aufgeschrieben. Und das ist so ein bisschen schade und ich hatte mal mit einer Ärztin gesprochen, die zu mir gesagt hat, weißt du, wir haben das Problem auf unserer Station, dass ich mehr Nebenwirkungen bekämpfen muss als tatsächliche Diagnostiken tatsächliche Krankheitsdiagnosen. Und da bin ich so lange mit diesem Gedanken tatsächlich schwanger gegangen, weil ich dachte, das kann's doch nicht sein. Wir haben alle so großartige Ausbildungen und das soll dann das sein, was rauskommt. Und das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Viele Menschen sind sehr desillusioniert, die diesen Beruf gewählt haben, weil sie dachten, ich hatte mal die Idee, dass. Ja. So. Und jetzt sind wir in unserer heutigen Zeit. Und jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich denke, mein Gott, wir sind hier an einem Punkt, wo wir wirklich was verändern können und wir müssen den Mut haben. Genauso wie du beispielsweise gesagt hast, ich komme aus diesem System, aber ich mache mich jetzt selbstständig mit einer Privatpraxis, weil ich kann das andere, das kann ich nicht mehr vor mir verantworten.
Ja.
Ja. Und vielleicht magst du da mal, vielleicht magst du da auch mal den einen oder anderen unserer Zuhörer mitnehmen, weil es sind auch viele Ärztekollegen, die hier zuhören und die genau diesen Mut auch, glaube ich, brauchen, zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Wir alle sind durch diesen Tunnel gegangen und wir alle wussten nicht, ob das gut geht. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier und können das, also können unseren Beruf auch wieder zur Berufung machen.
Ich will noch zu den Medikamenten eine Sache sagen und dann gehe ich gleich drauf ein, weil mich das auch so erschüttert. Also es ist ja insgesamt so, wenn man mehr als 5 Medikamente nimmt, kann der Körper diese Nebenwirkung eigentlich gar nicht mehr kompensieren. Bei mir ging es genau wie dir. Ich habe ja viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet und wir hatten immer ein Sterbezimmer. Und irgendwann ist es tatsächlich mal passiert, es war Freitagabend und eine Patientin wurde in dieses Zimmer gelegt, wo man eben dann mit Morphium also noch begleitet wurde, in einen Sterbeprozess gegangen ist. Und diese Patientin ist aber irgendwie hinten runtergefallen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob man, also irgendwie war auch da nicht viel Personal. Also sie ist auf jeden Fall Freitagabend in dieses Zimmer gekommen, hat das ganze Wochenende keine Medikamente bekommen, nichts. Und saß Sonntagabend mit gepacktem Koffer auf ihrem Bett, als ich reinkam und hat gesagt, ich entlasse mich jetzt, hier passiert nichts in diesem Scheißladen. Das heißt, die Konsequenz des kompletten Medikamentenabsetzens war, diese Frau ist tatsächlich in der Lage gewesen, wieder nach Hause zu gehen, anstatt zu versterben. Und das ist, denke ich, wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, also für uns Ärzte, uns wieder bewusst zu werden, was machen wir eigentlich mit diesen Mitteln und wie heftig ist eigentlich zum Beispiel die Nebenwirkung eines Protonenpumpenhemmers? Was macht das mit unserem System? Ist uns klar, was biochemisch abläuft, dass wir in eine absolute Übersäuerung des restlichen Systems gehen, weil der Körper den normalen Mechanismus, Säure über den Magen loszuwerden, nicht mehr nutzen kann. Dass er sich aus dem Knochen dann eben das Kalzium nimmt, um zu kompensieren, was zu einer Osteoporose führt und das alles unverdaut im Darm ankommt, was zu einer Dysbiose führt. Jetzt als ein Medikament, was standardmäßig jedem gegeben wird, nach einer Operation fast mittlerweile.
Ja.
So das einmal so zu dem Gedanken und auch da so diese Vereinfachung, ne? Vielleicht auch mal nachtesten, kinesiologisch oder wie auch immer, was braucht wirklich wer. Und dann war es bei mir so, nach diesen ganzen Jahren im Krankenhaus, ich habe immer gesucht in den Praxen. Ich bin dann in diesem großen MVZ gelandet und wurde auf einmal leitend, weil meine Kollegin gekündigt hat. Und dann gedacht, nee, das ist ja nicht der Weg, ich brauche so eine kleine, feine Praxis. Habe mich dann anstellen lassen und habe gedacht, jetzt sitzt du hier wieder. Und das 4 bis 6 die Stunde. Und in einer Akutsprechstunde, dann kam die Pandemie dazu, hatten wir 5 Minuten. Das ist Wahnsinn. Und habe auch gemerkt, ich werde selber immer schwächer. Weil ich immer da saß und noch versucht habe, in diesen paar Minuten, was kann ich noch rausholen für mein Gegenüber, bis ich irgendwann selbst ein bisschen aufgegeben habe und gedacht habe, gut, so ist es eben, dieses Arztsein. Ich mache jetzt hier schnell und mache mir ein nettes Leben drumherum. Und dann hat es mich halt richtig krank gemacht. Und in diesem Kranksein habe ich dann ja andersrum mal erfahren, wie ist es und wie viel Zeit brauche es eigentlich, die ich angehört werde, bis sich in mir was bewegt. Und dann, nachdem ich so diese Erfahrung gemacht habe, wollte ich erstmal gar nicht mehr Arzt sein. Scheiße, das mache ich nicht mehr. Das mache ich einfach nicht mehr. So ein Heilpraktiker oder CCMler arbeitet mit Zeit, geht auf die Patienten ein. Und es funktioniert ja auch. Die können ja auch irgendwie überleben. Und dann kam mir aber so alles hoch, was uns über Jahre wirklich erklärt wurde. Ihr seid in einem sicheren System. Ihr müsst doch mit den Krankenkassen. Ihr seid doch verantwortlich. Ihr habt doch eine bestimmte Ideologie. Wie kann man Arzt sein und das anders machen wollen? Und habe dann aber irgendwann, ich habe mir 15 Kassenpraxen angeguckt und habe auch diese Preise gesehen und habe gedacht, okay, es ist jetzt hier in Hamburg so zwischen 150 und 360.000 Euro, die ich dafür zahle, dass ich abrechnen darf. Für eine alte, kaputte Praxis und eine Erlaubnis, meine Leistung abzurechnen. Genau wie du sagst, die dann am Ende, was ist das, wenn wir 50 Euro brutto haben für 3 Monate, haben wir 10 Euro netto im Monat. Und das wird mir dann teilweise noch gestrichen. Wenn ich mehr behandle oder wenn ich mehr Röntgen aufschreibe, kriege ich Probleme. Wenn ich Medikamente aufschreibe, kriege ich eventuell einen Regress. Und dann irgendwie hilft es nichts. Ja, und dann habe ich irgendwie erstmal ganz lange nur im Rettungsdienst gearbeitet und dann so neu angesetzt. Und an dem Punkt sind wir uns ja auch so begegnet. Mhm. Da hatte ich so die Kinesiologie gelernt, die Iris-Diagnostik und war so auf der Suche. Und wir haben uns ja in der Regulationsmedizin dann kennengelernt. Mhm. Und da braucht es, denke ich, auch so Vorbilder, wie du für mich eben auch eins bist, die sagen, ich gehe jetzt meinen Weg, auch mit Energetik.
Ja.
So, und ich sage hier auch mal als Arzt, ich habe auch meine Spiritualität. Ich behandle Menschen auch energetisch in einer normalen Praxis, in der ich durchaus auch mit einem hochmodernen Labor wirklich gute Blutwerte abnehmen kann. Ich kann das alles. Ich mache das auch. Und ich mache das auch, wenn ich energetisch was, auch wenn ich was teste und jemand sagt, dann mache ich das auch gerne nochmal im Blut. Oder ich mache es sowieso oft am Anfang auch im Blut. Aber dass es zusammengehen darf und sich diese Erlaubnis zu geben, und sich zu sagen, ich darf das, auch ich darf mich wohlfühlen mit meinem Beruf, mache das, was mich glücklich macht. Und dann kam auch so zwischendurch nochmal wirklich so das Problem, welche Preise darf ich denn dafür nehmen? Und sich da zu sagen, auch das darf ich. Ich darf so viel nehmen, dass auch ich gut davon leben kann, dass ich meine Fortbildung davon gut bezahlen kann, Generationszeit haben darf. Und in totaler Freude mit Menschen, die Selbstverantwortung übernehmen wollen, wirklich tief gehen kann. Und das war ganz schwer. Also das hat mich wirklich nochmal, das hat mich wirklich nochmal so ein ganzes Jahr, glaube ich, gekostet, mir diese Erlaubnis zu geben. Da sind auch viele gekommen und haben gesagt, Anna, du bist doch Ärztin, also du, und jetzt ohne Krankenkasse, das ist ja so eine Elite-Medizin hier. Und denke auch mittlerweile so, also ich, Infusionen und so, klar mache ich mehr, aber bei mir kommt ein Patient einmal im Monat und mehr möchte ich auch nicht, weil die so viel zu tun haben danach mit sich. Und wirklich ja auch lernen sollen, wie werde ich selbst gesund, dass ich da denke, die nicht die Bereitschaft haben, auch das Geld in die Hand zu nehmen oder auch sich Mikronährstoffe zu kaufen, in Bewegung, in gute Ernährung zu gehen oder auch wirklich, ja, auch an ihrem Mindset vielleicht, also sich zu trauen, auf die Wunden zu schauen, die sie haben.
Absolut. Das ist ein guter Punkt, die Psychoneuroimmunologie und auch die Bioenergetik, ich nenne es ja Bioenergetik und letztendlich ist es eine energetische Behandlung. Also absolut. Jeder Arzt, egal ob er das auf dem Schild hat oder nicht, arbeitet an dieser Stelle energetisch, sobald man mit einem Menschen in Kontakt kommt. Ja, das ist jetzt kein Huhuhu, wir tanzen jetzt mal im Kreis und machen irgendwie sonst was. Und auch das wäre okay, wenn es damit eine Energie leiten würde, ja? Also ich finde, wir müssen mal aus diesem angestaubten Schubladendenken raus, dass das alte Kräuterhexen sind. Ja, wahrscheinlich sind wir auch in irgendeiner Form neue oder Hexen der neuen Medizin, wenn du so willst, ja. Aber ich glaube, das braucht es. Wir brauchen ein solides Basiswissen, aber wir brauchen auch das Wissen darum, was dieser Patient aus unserem großen Toolkoffer eben mehr braucht, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt, damit er in die Regulation kommt. Und gerade das Thema der Psychoneuroimmunologie ist das unserer heutigen Zeit. Und absolut. Da müssen die Ärzte aus meiner Sicht im Studium eigentlich schon mindestens mal ein oder zwei oder am besten im gesamten Studium eigentlich immer den Kurs Coaching und Psychoneuroimmunologie übernehmen und hören, damit sie verstehen, dass jedes Organ ein Energiespeicher ist für bestimmte Themata.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau, das denke ich auch. Und ich glaube auch, ich sehe es auch genau wie du als den wichtigsten Teil unserer Arbeit. Und es ist ja so, es gibt ja wirklich auch Studien, dass selbst wenn wir Prognosen geben, es gibt ja Studien, wo Patienten Fehlinformationen bekommen haben, denen gesagt wurde, sie haben einen Tumor, der unheilbar ist und es war eine Verwechslung und werden in einem Jahr sterben. Die sind alle gestorben zu dem Zeitpunkt. Gibt es richtig Studien drüber und dass man sich so dem bewusst macht, genau wie du sagst, wir sind Energie, wir haben da bestimmte Themen drin und wir haben bestimmte Achsen und zum Beispiel, was in der Pandemie passiert ist, dieses Menschen massiv Angst zu machen und wirklich Systeme anzuwerfen, die, das ist ja, also wir können es ja auch alles messen. Das sind ja hormonelle Achsen, ne, die über unser Hirn, über unser limbisches System gehen und dann über die Nebenniere oder sympathische Nervensystem geleitet werden, die einfach hormonelle Veränderungen machen. Und das können wir alle aus der Regulationsmedizin auch darstellen. Wenn jemand sagt, das ist Humbug, kann man einen Adrenalin- oder Cortisol-Tagesspiegel messen und sagen, schau doch mal, was mit dir passiert. Was diese Angst jeden Tag auslöst und was diese Botenstoffe auf Körperebene, genau wie du sagst, na, auch immunologisch mit dir machen. Wie krank dich das macht. Und das wird gar nicht unterrichtet. Da wird noch gesagt, sowas gibt es gar nicht. Und das ist...
Das ist in der Tat auch dieses Thema, was viele wirklich auch als Arzt gar nicht intensiv auf dem Schirm haben, dass mit einer Aktivierung der Stressachse immer gleichzeitig auch Entzündungsmediatoren gleichermaßen im Gepäck mit in die Bahn geschmissen werden. Ja. Und dass genau das letztendlich das geformte Umfeld, der geformte Nährboden für diese ganzen chronischen Geschichten und auch letztendlich Zellentartung ist.
Ja.
Ja, und ich bereite gerade einen Vortrag für den Onkologiekongress vor. Und ich habe so, mir sind dann so ein paar Namen aus meinem Patientenstamm eingefallen, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt da noch mal ein bisschen bei mir im eigenen Stamm recherchieren und habe diese Zusammenhänge dargestellt und habe auch noch mal so ein bisschen in der Akte die Themen mir angeschaut, die diese Menschen mitgebracht haben. Und da ist so klar geworden, wie sich dieser rote Faden durchzieht und was das letztendlich bedeutet. Und deshalb finde ich das einfach so großartig. Menschen, Ärzte der heutigen Zeit wie du, die als Pioniere vorausgehen, müssen anderen Kollegen Mut machen, genau hier wieder zu diesem Weg zu finden, alles miteinander zu verbinden. Und selbst wenn du es nicht selber behandeln kannst, das muss ja nicht jeder ins Coaching gehen, aber selbst wenn du es nicht behandeln kannst, brauchst du ein Netzwerk, wo du anbieten kannst. Ob der Patient dann durch diese Türen geht, das muss er selber entscheiden. Aber das ist auch unsere Aufgabe, ihn in diese Selbstwirksamkeit zu begleiten. Ja, und genau hier zu unterstützen.
Und auch sich bewusst zu machen, ich habe am Anfang ja auch gedacht, jetzt sitzt du hier mit so einem Biotensor in der Hand vor anderen Ärzten. Das muss doch total komisch wirken. Und es hat wirklich bisher niemand komisch gefunden. Also vielleicht auch nochmal für die Ärzte, es findet tatsächlich niemand, also ich bin weder angefeindet worden bisher, noch fand das jemand komisch, so zu arbeiten. Und genau wie du sagst, Anna, also habe ich zum Beispiel auch so Beispiele. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, man kann Krebs einfach so heilen, ne? Aber ich habe zum Beispiel auch Fälle, wo ich wirklich schwere Veränderungen bei einer Frau hatte, an der Gebärmutter durch das HPV-Virus, die sofort operiert werden sollte, wo wir in 3 energetischen Sitzungen mit Begleitung von hochdosierten Vitamin-C-Infusionen und Mikronährstoffen in 3 Monaten eine komplette Heilung erreicht haben. Komplett. Es ist vorher biopsiert worden und es ist fotografiert worden. Und es war alles weg. Da nochmal den Fokus hinzulegen, wie hat Medizin eigentlich mal funktioniert? Wir haben diese Selbstheilungskräfte alle. Wie kann man das unterstützen? Was davon macht mir auch als Arzt vielleicht Spaß? Und dann ein Netzwerk aufzubauen, wo diese Leute sitzen, wo der eine sitzt und sagt, also ich arbeite jetzt zum Beispiel auch total gerne online auf dieser Ebene, ne? So, dass ich sage, so bei den wirklich seelischen Themen oder genau mit den Zahnärzten, dass man weiß, ich weiß, ich habe da 1, 2 oder ich weiß, wenn ich, ne, dann darf ich dir mal ein Röntgenbild schicken. Oder ist, was mir eben auch sehr wichtig ist, ist die Heilpraktiker, Heiler, Osteopathen, Physiotherapeuten, dass wir alle zusammenarbeiten. Und in Deutschland ist es ja immer noch so, uns Ärzten wirklich in unserer Berufsordnung verboten, mit einem Heilpraktiker zusammenzuarbeiten. Aber niemand kann uns ja verbieten, uns gut zu vernetzen.
Und, nee, Gott sei Dank nicht.
Ne, da haben wir online wirklich auch mit Menschen wie dir diese tollen Podcasts machen und Wissen verbreiten, einfach eine Plattform, die keiner mehr stoppen kann. Ob wir uns hier mit Wissen austauschen, uns vernetzen. Und ich denke, auch so kann Veränderung, und zwar wirklich über viele Menschen einmal in die Welt gebracht werden.
Absolut. Das Netzwerk ist wichtig. Wir brauchen diese Netzwerke, weil wir, wie gesagt, aus diesem Einzelkämpfermodus rauskommen müssen. Wir müssen nicht alles alleine schaffen, sondern wir können auch einfach mal um Hilfe bitten. Das ist ja auch so ein Thema der Zeit. Gerade Frauen haben ja dieses Thema, oh nein, ich will niemandem auf den Keks gehen, ich mache das jetzt mal. Ob du jetzt Arzt, Ärztin bist oder eben Patientin bist, das sind ja auch alles menschliche Themen. Und gleichzeitig geht es einfach auch darum, mal ganz klar zu sagen, ja, ganz normale Blutparameter werden genommen, ja, es wird ganz normale Diagnostik genommen, aber der Erfahrungsschatz, der Radius wird viele gute Dinge erweitert, die einfach die Behandlungsblockade darstellen, die vielleicht nochmal eine Tür öffnen, wo man sagt, hey, da ist die Ursache und das Körperliche ist die Ausprägung. Ja, und deshalb muss man natürlich an die Wurzel gehen und letztendlich auch den Nährboden ändern. Wenn ich in einem gestressten Umfeld lebe, wo ich permanent Sorge habe, dass wieder irgendwas über mich hereinbricht, was ich nicht bewerkstelligen kann, natürlich geht das auf meine Mitochondrien. Natürlich kann ich das im Blut messen. Natürlich habe ich einen Cortisolanstieg. Natürlich habe ich eine Stressachse, die einfach total überschießend reagiert. Und natürlich reagiere ich vielleicht mit Mastzellaktivierung, mit Histaminintoleranz. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele Menschen haben gerade in den letzten Darmveränderungen ausgeprägt, die vorher noch nie so in diesem Maße tatsächlich erkennbar waren. Ob das jetzt psychoneuroimmunologisch ist oder durch verschiedene Aktionen ausgeprägt war, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, da haben wir keine Studien zu, aber ich sehe halt immer mehr, dass der Darm als Wurzelorgan natürlich absolut angegriffen ist. Wie siehst du das?
Ja, auch absolut. Das finde ich auch ganz spannend, dass du das jetzt sagst. Auch absolut. Und da haben wir eigentlich gute Therapien. Mhm. Wir hatten es jetzt am Wochenende auch nochmal unter vielen Therapeuten, dass da wirklich nochmal deutlich angesprochen wurde, ja, der Darm, und an dem müssen wir alle arbeiten. Ne? Da müssen wir anfangen. Da unten geht es einfach los. Aber dass es tatsächlich von oben kommt, ne? Und dass eben der Stress oder auch die Corona-Infektion, dass sich das alles, was wir gerade, also meiner Meinung nach ist das Erleben, die eigene persönliche Situation der wichtigste Faktor, auch was für eine Familiengeschichte trägt jemand, was hat er epigenetisch auch ererbt an Themen, aber alles aus dem zentralen Nervensystem sehe ich nochmal als deutlich übergeordnet, macht den Darm aber messbar total krank. Genau wie du sagst, auch da reicht es eben nicht, dass wir anfangen mit Probiotika, ist sicherlich eine gute Sache, oder den Darm zu reparieren und diesen ganzen großen anderen Teil außen vor lassen. Das funktioniert einfach nicht.
So, das fängt alleine auf der körperlichen Ebene schon natürlich damit an, dass viele den Darm sanieren und gar nicht wissen, was am Eingang des Darms in der Mundhöhle los ist. Das ist jetzt mal ein Thema. Das ist aber auch aus meiner Sicht dann jetzt in dem Moment tatsächlich körperlich, obwohl ich natürlich über die Zähne und die Verbindungen ganz schnell auch im mentalen, bioenergetischen und auch spirituellen Bereich bin. Allerdings ist es alleine von diesem Mindset her, wie das sich auch bespielt, das Psychobiom. Ja, das ist sehr entscheidend. Menschen fühlen sich, sage ich mal, emotional nicht stabil, weil der Darm nicht gesund ist. Trotzdem kriegen sie dann Psychopharmaka verschrieben. Ja. Also letztens noch erlebt, Neupatient, wo ich sagte, naja, also um Gottes Willen, wollen wir nicht vielleicht erstmal hier ein bisschen die Mundhöhle aufräumen, den Darm stabilisieren, vielleicht ein bisschen mit dem Netzwerk noch Co-Therapeuten dazu nehmen und dann mal schauen. Also der Patient hat schon von sich aus gesagt, ich möchte keine Psychopharmaka nehmen, ich möchte mich gar nicht unterdrücken. Aber das ist ja leider auch die Regel.
Ja, und das finde ich eben ist auch so ein ganz wichtiger Punkt in dieser Zeit, dass es ist ja eine ganz traurige Entwicklung, dass man das Gefühl hat, die Patienten werden Gott sei Dank alle klüger und uns Ärzten wird einfach bestimmtes Wissen fast schon genommen, weil es für viele Dinge ja einfach keine Fortbildungspunkte gibt, die wir Ärzte aber brauchen, wenn wir diese ganzheitlichen Fortbildungen machen. Und wir hatten es jetzt ja auch zum Beispiel bei meiner Patientin, die kommt und sagt, ich habe hier 6 tote Zähne, die ganze Front ist tot. Ärztin sowieso noch sagt, mache ich dir an einem Nachmittag alle neu. Ich ziehe dir die eben alle und pack da 6 Implantate rein, ist doch kein Thema. Ach, willst du nicht? Ja, dann hau ab. So, und das man einfach schaut, warum stirbt eine ganze Zahnreihe? Was steckt dahinter? Da bist du ja wirklich immer so fit, dass man sagt, welche Themen sind da? Was ist passiert in dieser Geschichte, ne, dieser Frau? Und meiner Meinung nach, also ich mache den ersten Termin nur Überblick, aber dass man dann wirklich immer anfängt, muss man ja nicht selber, aber irgendjemand diese Themen halt anzuschauen und dann das Körpersystem mitzunehmen, ne? Weil es alles, egal ob wir ins Auge gucken, ob wir die Zähne angucken, es gibt ganz viele, die kommen mit, auch so wie du sagst, mit Depressionen, aber auch mit unheimlichen Schmerzen. Da gucke ich einmal in den Mund, dann sagen die, es ist mir so peinlich, ich kann nicht zum Zahnarzt, ich war seit Jahren nicht. Und ich gucke da rein und denke, mein Gott, und links ist es, und aber aus Scham, ne? Da muss ich doch erstmal mit demjenigen reden. Und dann, und so funktionieren, glaube ich, die Schritte. Und wenn jeder so ein paar Sachen im Koffer hat, seine ganz eigenen. Ne? Ich glaube, dann kommen wir so vorwärts und es macht halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß dann, ne? Also du hast ja neulich auch mal gesagt, für mich ist mein Beruf eigentlich meine Freude und es fühlt sich an wie mein Hobby. Und so ist es jetzt auch, seit ich in der Privatpraxis bin und weiß, es gibt nur 3 große Termine am Tag. Danach ist Ende. Danach gibt es Infusion oder Höhentraining oder wenn ich Lust habe, nochmal was. Mhm. Aber so diese 3 Termine mit Aufmerksamkeit, um sich das zu erlauben und morgens wieder loszugehen und zu sagen, ey, es ist so schön und dann auch zu erleben, man zieht dann ja auch die Patienten an, die passen, ne? Also ich denke morgens so, schon wieder so toller Mensch hier. Wie schön kann diese Arbeit eigentlich sein? Und da will ich wirklich allen nochmal richtig Mut zu machen, weil ich stand ja auch vor dir an und habe gesagt, ich kann das nicht und ich habe Angst und ich kann doch nicht so einen Raum und was ist mit Versicherung und was ist mit Rente und alles wird schrecklich werden und dann geht man irgendwie so zur Bank und die sagen, naja gut, in der Selbstständigkeit, sie müssen so und so viel verdienen, wenn sie so und so viel raus haben. Aber ich bin ja auch immer der Meinung, dass wenn man etwas wirklich will, das ganze Universum fängt dann an so mitzuwirken, dann passieren so viele kleine Wunder. Ja. Wenn man einmal diesen Mut hat und der führt durch eine äußerst unbequeme Zone, die überhaupt nicht komfortabel ist.
Ich kann es dir sagen.
Wo man wirklich sitzt mit körperlichen Symptomen und immer wieder denkt, das ist verrückt, was ich hier mache. Ich habe doch 20 Jahre gebraucht, um Facharzt und noch ein, ne, also die Zusatzbezeichnung, das ganze System. Und da ist das Wachstum, oder?
An den Absolut, Punkten. Es ist ja auch dann in dem Moment Mut. Und weißt du, das, das Wichtigste, was ich gerne allen mitgeben würde, in, auch im Rahmen jetzt unseres Gespräches, ist, dass man sich wirklich vergegenwärtigt, was seine eigenen Werte sind und wofür man steht.
Ganz genau.
Ja, und ich war selber an dem Punkt und als du mich damals gefragt hast, war ich durch meinen Tunnel schon durch und habe gesagt, ja, es lohnt sich. Und genau das sind ja die Menschen, die vorangehen und anderen dann den Mut machen und sagen, hey, ich stehe hier, komm, ich reich dir eine Hand, ich helfe dir. Und ich mache dir Mut und du bist nicht allein und glaub mir, vertrau darauf, was du kannst.
Ja.
Und wenn du dich dann an deinen Werten orientierst, also bei mir war es immer Ganzheitlichkeit, Liebe, aber auch die Wahrheit, ja, die Wahrheit.
Genau.
Und das sind Dinge, das hört sich jetzt vielleicht alles sehr pathetisch an, aber das ist das, wenn du dahinter stehst und dann deine Dinge darauf ausrichtest, dann gehst du Stück für Stück. Und natürlich gehst du dann auch mal durch eine Zeit, wo du denkst, oh Gott, wie soll das hier werden? Hoffentlich klappt das hier alles, weil ich habe ja auch bestimmte Verpflichtungen, die ich erfüllen muss. Ja, nicht nur Verpflichtungen gegenüber meiner Familie, gegenüber meiner Verbindlichkeit und gegenüber meinen Mitarbeitern, sondern natürlich auch gegenüber mir selbst. Ja, und keiner möchte scheitern.
Ja.
Keiner möchte an diesem Punkt stehen und sagen, mein Gott, und alle sagen, ja, wie kannst du das auch nur machen, bist du bekloppt und so weiter. Und aber
ich habe auch viel Angst vor Scham.
Ja.
Also das ist so viel Angst, was sagen die anderen und bin ich denn dann noch ein richtiger Arzt, wenn ich sowas mache? Absolut. Und es ist doch gar nicht beweisbar. Und jetzt so ein Biotensor und Energiebahn. Das ist auch so, ne? Also bei mir war ganz viel Angst dabei, gerade am Anfang, was ist, wenn ich mit anderen Ärzten arbeite? Wie bewerten die mich? Und gerade die haben es am besten aufgenommen und auch häufig am stärksten gebraucht, weil wir Ärzte eben so unter Stress stehen. Ja, und
ganz wichtiger Punkt, ja. Ganz wichtiger Punkt.
Also da wirklich auch nochmal so ein bisschen, es ist so, es wird so viel. Also ich bin tatsächlich noch die letzten Wochen jetzt einen Tag die Woche in einer Kassenpraxis. Was wir dort abkriegen, wie geschimpft wird, wirklich, also die Ärzte haben auch echt gerade zu leiden. Mhm. Ich würde sagen, ein bisschen Erbarmen. Und in den Therapien, wir werden nicht für diese Dinge ausgebildet. Wir machen das alles in Abendveranstaltungen, in Wochenenden, in denen wir uns dieses Wissen anschaffen. Na, so, wie ich immer sage, Patienten, habt ein bisschen Erbarmen, auch wenn es hart ist als Patient, wie man häufig gerade behandelt wird. Und das switcht ja total um, wenn man dann seinen eigenen Weg geht. Also klar, es ändern sich Freundeskreise, weil man ohne Persönlichkeitsentwicklung geht es irgendwie auch nicht so richtig, dass man mit sich selber den Mut hat, auch diese Werte zu finden, ne, was du sagst. Was finde ich auch, für mich ist auch Liebe ein ganz wichtiger Mut. Und auch der Mut, die Wahrheit zu sagen. Und die ist manchmal nicht schön. Und manchmal gehen dann auch Patienten oder aber zu der kann ich stehen, wenn es mein Wert ist. Und sich das alles einmal so aufzuräumen, klar zu machen, macht einen auch standfester, oder? Man weiß
absolut.
So.
Und das ist ja das, wenn du sagst, ich wusste jetzt nicht, wie mich andere letztendlich wahrnehmen. Ich glaube, das können auch viele nachempfinden, die genau diesen Weg schon gegangen sind. Und ich selber kenne es auch, gerade mit dieser ganzen Energetik. Gerade bei diesen, sage ich mal, konservativen Kollegen stößt ja dann schon mal auf so ein Fragezeichen im Gesicht. Wenn es gut läuft, dann ist es dann schon irgendwie verrückt. Aber der Erfolg gibt dir ja letztendlich recht.
Genau.
Und dann veränderst du natürlich auch deinen Kontext über dich selbst. Und damit bist du ja auch in einem anderen Standing. Trittst du wie selbstverständlich auf und sagst, ja, das ist aber mein Behandlungsradius. Und ich limitiere mich nicht.
Und wir haben es ja auch nicht gemacht, weil wir irgendwann gedacht haben, ich nehme jetzt einen Biotensor in die Hand oder mache Iris-Diagnostik oder arbeite mit Schamanen oder mit Täterheilern oder was auch immer. Sondern wir machen es ja, weil wir selber die Erfahrung gemacht haben. Und eben auch, also wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, du wirst traumatherapeutisch auf der Seelenebene arbeiten, hätte ich gesagt, das ist das, meine Lehrerin hat das damals schon gesagt, habe ich gesagt, das Letzte, was ich machen will, ich will dieses Ding, um ein bisschen Mikronährstoffe zu testen. So was mache ich nicht. Und wenn man aber sieht, wie die Menschen anfangen zu heilen, dass zum Beispiel so eine wirklich Krebsvorstufen heilen. Oder ich hatte jemand, der hatte auch HPV, der hatte überall diese HPV Warzen in der Analgegend. Ein homosexueller Mann. Der ist immer wieder dran operiert worden. Der hat nie wieder eine Warze gekriegt, seit 2 Jahren jetzt. Und das sind ja die Dinge, unsere Erfahrungswerte, die uns diesen Mut auch geben, oder? Tiefer reinzugehen. Und das als Arzt zu sehen, dass es eben doch funktioniert. Ich glaube, das wäre für viele Ärzte was ganz Tolles, das zu erleben.
Und da kann ich dir an dieser Stelle nur sagen, wenn wir offen gegenübertreten, uns die Zeit selber geben, zu sagen, hey, ich nehme den anderen mal wahr, dann braucht der ein oder andere vielleicht gar keinen Tensor, weil er einfach eine gute Intuition hat und sagt, Mensch, ich nehme den komplett wahr. Das ist für mich schon so normal. Aber manche haben ja diese Gabe und wissen gar nicht darum.
Und oft sind diese Sachen ja auch einfach nur Verstärker, ne? Und auch was uns Sicherheit gibt.
Genau.
Und es ist ja das, was früher schon passiert ist oder was wir alle eigentlich haben. Wenn ein Mensch in einen Raum kommt, wie verändert sich die Energie im Raum dadurch?
Das spürt jeder.
Jeder. Und es ist ja nichts anderes, was wir machen.
Ja, das große Thema, um jetzt nochmal so diese Runde zu bekommen, über den Darm, über die Augen, über die Psychoneuroimmunologie, das ist, glaube ich, tatsächlich das Loslassen. Das Loslassen von Vorstellungen, von Werten, von Traditionen, die ich vielleicht so auch im Rahmen meiner Ahnenreihe mit aufgepackt bekommen habe. Ja, ich bin in bestimmten Kontexten groß geworden. Ich habe selber Kontexte über mich, über andere Menschen. Wir packen alle Menschen in irgendwelche Kontexte und aus dieser Perspektive heraus bewerten wir ja dann ganz häufig und halten uns selber natürlich auch in bestimmten Glaubensmustern gefangen. Und das sind dann letztendlich Erkrankungen, die wir in der Praxis haben und die wir dann auch die letztendlich mit in das Beschwerdebild einfließen. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber das ist ja wie eine Zwiebelschale, die sich entwickelt. Und genau das zeigt ja dann. Und wenn du zum Beispiel ins Auge guckst, dann siehst du verschiedene strukturelle Veränderungen, dann siehst du, okay, da haben wir auch Themen im Organ, dann bist du wahrscheinlich schnell im Energiespeicher. Und dann siehst du ja auch traumatische Veränderungen, die beispielsweise auf seelisch-spiritueller Ebene sind.
Ganz
Und im Übrigen kann man ja auch, wenn man jetzt keine Iris-Diagnostik kennt, dann sieht man ja ein Auge, wenn das rot geädert ist, dann gibt es ja so verschiedene Stressäderchen, wo jeder sagt, wow, du hast wohl nicht so gut geschlafen heute Nacht, ja? Ich sag mal, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, da muss ja nicht immer das gelbe Auge sein, was vielleicht auf eine Leberthematik hinweist. Es gibt so viele kleine Veränderungen, die jeder im Rahmen eines Screenings grundsätzlich schon umsetzen kann, wenn er denn wirklich mal bewusst im Moment in der Achtsamkeit des Patienten ist, ne?
Und das ist eben das absolut perfide an unserem System, dass uns diese Zeit genommen wird. Und da will ich wirklich auch alle ermutigen, sich diese Zeit zu nehmen. Und wenn es in einer Privatpraxis ist, und es ist nicht so, wie ich gedacht habe, ich muss dann lange suchen, bis Patienten kommen. Nein, wir sind in einer Zeit, wo es so vielen Menschen nicht gut geht, die im Aufbruch sind. Und also ich habe meine Praxis jetzt seit 8 Wochen. Ich bin jetzt im Februar mit den Terminen. Ich habe, glaube ich, im Januar noch 1-2 Reste. Großartig. Und es kommen wirklich Menschen, es macht einfach so eine Freude, die wirklich richtig wollen. Und die waren schon an vielen, vielen Stellen vorher. Und diese Arbeit wirklich mit solchen Menschen, das macht so viel Spaß. Und diese Sorge, es ist nicht machbar. Also das war meine Größe und es war auch diesen ganzen Sommer meine Größe. Und oh, diese Geräte und das wird alles. Also bei dem, was zurzeit gebraucht wird und genau wie Anne sagt, es reicht eigentlich, schon jemanden anzuhören, zuzuhören, anzufassen und diese Ausbildung, die wir alle haben, egal ob als Arzt, als Therapeut, das ist schon so heilend und das ist schon etwas, was die meisten dieser Menschen, die jetzt kommen, überhaupt nicht erfahren haben. Und oft sind es wirklich winzige Kleinigkeiten, die einfach nach einer Stunde klar werden oder auffallen. Und dann ist der Ansatzpunkt da, egal mit welchem Tool.
Ja, das ist auch ganz wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, weil der eine oder andere hört uns jetzt zu und sagt so, ja, Wahnsinn, habt ihr jetzt hier 3 Stunden Zeit für jeden Patienten? Wer soll das bezahlen? Wie soll das funktionieren? Ich habe hier meine Kosten zu decken, das geht doch gar nicht. Grundsätzlich muss man auch immer sagen, Patienten können ab einem bestimmten Zeitpunkt auch bestimmte Infos gar nicht mehr aufnehmen, weil der Kopf dann schwirrt, weil sie ganz anders emotional am Thema sind. Und deshalb muss man natürlich bestimmte Sachen auch entwickeln. Ja. Aber gerade wenn man ein Erstgespräch hat und verschiedene Screenings durchführt, Aspekte erstmal im Rahmen der Erstbefundung hat, dann kann man da schon im Rahmen einer Dreiviertelstunde oder Stunde einen guten Fokus legen, dann eine entscheidende Behandlung auch in die Wege zu leiten. Und alles andere zeigt sich auch auf dem Weg. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, jeder braucht eine bestimmte ganzheitliche Verständigung über ganzheitliche Zusammenhänge, über Regulationsmedizin tatsächlich. Ja, auch das ist für mich ein Teil, den wir grundsätzlich in der Ausbildung im Studium lernen sollten. Also es müsste eigentlich parallel immer ein Fach mit Regulationsmedizin laufen oder jedes Fach im Rahmen der Regulationsmedizin tatsächlich gelehrt werden, denn es sind ja nicht nur Schubladen, die wir aufmachen, sondern es kommt ja der ganze Mensch. Also keiner kommt zu mir in die Praxis, legt seine Zähne ab und sagt, so bitte, ich komme dann in 5 Stunden wieder. Also es ist ja kein Auto und kein Radwechsel, sondern wir haben einen Menschen, wir haben einen denkenden Menschen, wir haben einen Menschen mit Hormoneinflüssen, mit verschiedenen anderen Themata. Das heißt, hier muss eine Ganzheitlichkeit im Wissen stattfinden, dann eben auch entscheidend behandeln zu können.
Genau, und da reicht auch wirklich, genau wie du sagst, nämlich auch so war, es reicht, also es ist eigentlich ein Wunder, was passiert, wenn ein Mensch eine halbe Stunde erzählen darf. Das reicht. Mhm. Und dann ist es aber so, das ist jetzt irgendwie bei einer, ging jetzt nicht um mich, aber bei einer Patientin mitgekriegt, die eben zu jemand anders kam aus unserem Netzwerk und dann gesagt hat, Mensch, hier meine Tochter, die war jetzt 3 Jahre, konnte sie nur die Wand angucken, du warst 3-mal bei ihnen und kann alles wieder. Wie kann das denn sein, dass niemand da draußen drauf kommt? Das ist eben, was Anne sagt, die Erfahrung der ganzen Ausbildung, die es erlauben, in einer relativ kurzen Zeit zu sagen, doch, da. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst. Und das, da reicht eine halbe, dreiviertel Stunde, reicht. Und bei mir sind es 1,5, weil dieses energetische Arbeiten häufig, ne, und genau wie du sagst, da ist eine Blutabnahme drin, da ist ein Irisbild drin, da ist eine Nervensystemsmessung drin. Das ist ja nicht so, dass wir da die ganze Zeit sitzen, weil wenn jemand eine halbe Stunde erzählt hat, hat er seine Geschichte mindestens auch erzählt. Na, und dann kann man drüber sprechen und kann dann sagen, in die und die Richtung wollen wir jetzt forschen.
Vor allen Dingen, der Patient sagt genau in diesen Sätzen ja unbewusst das, was er hat.
Ja.
Und wenn du dann aber, und deshalb sage ich ja auch, das ist vielleicht in dem Moment für den ersten, ja, ich habe nur erzählt. Nein, der Therapeut, der weiß oder der Arzt, der weiß, der beobachtet denjenigen dabei, der versteht, was da gesagt wird, der versteht die Zusammenhänge des Körpers, der sieht die Muskelzuckung, der sieht die Anspannung, der beobachtet, wie jemand da sitzt, wie er atmet, ja, der sieht, ist die autonome Atmung eingeschränkt, der sieht, was ist mit der Entgiftung, du guckst dem in die Augen, nehm ihn nochmal anders wahr, ne, und da muss ich noch gar nicht in den Mund geschaut haben.
Ja.
Alleine, wenn ich schon aufs Röntgenbild gucke, habe ich ja auch schon eine Idee dazu. Ja, aber nur diese Punkte, und deshalb sage ich, die Basis ist genau das, dass wir über den Tellerrand schauen, uns verschiedene Ausbildungen dann auch wirklich gönnen und die Ganzheitlichkeit dahinter verstehen. Denn wenn wir es erkennen, dann sehen wir, wo diese Punkte liegen. Und dann heißt es immer noch nicht, dass man das alles alleine behandeln muss, sondern genau hier kannst du dann mit bestimmten Punkten schon initiieren. Du kannst diese Behandlungsstruktur ausarbeiten und sagst, pass auf, an der Stelle brauchen wir aber jetzt Co-Therapeuten XY. Der hat das Spezialgebiet und der ist da der Experte für. Ja, und so läuft letztendlich ein gutes Netzwerk und eine gute Symbiose. Und das heißt nicht, dass der Patient nachher eine aufgeblähte Rechnung bis in alle Ewigkeit bekommt, sondern es heißt, wir führen kurz und knackig aus dem Kreisverkehr aus.
Ja. Ja, und das ist manchmal auch im Gegenüber so ein Unverständnis. Ja, das ist jetzt einmal wirklich, dass jemand auch gesagt hat, Mensch, du hast jetzt aber doch irgendwie nur sortiert und gesagt, da und da. Aber genau das ist es. Es ist genau dieses unter den x Sachen das eine zu finden.
Ja.
Und man kann sich dieses Wissen, also ich habe so vor 3-4 Jahren gedacht, wie funktioniert Selbstheilung, wie komme ich jetzt dahin, wie kann ich diese Sachen finden? Es braucht gar nicht so viel, aber in diesen Fortbildungen findet ihr euer Netzwerk. Wenn ihr losgeht, da findet ihr die Menschen, da findet ihr den Mut, da findet die ganze Unterstützung statt und da bilden sich wirklich über die Städte hinaus oder, na, was du machst, finde ich ja ganz toll, dass du es wirklich jetzt so breiter versuchst aufzustellen. Da findet ihr eure Teamplayer, euren Mut und eure Fähigkeiten und das, was Spaß macht, da geht ihr dann weiter. Aber ich denke auch, so ohne diese Grundlagen, Regulationsmedizin, Nervensystem, Mitochondrien, Darm anschauen, irgendetwas, was Spaß macht, ein paar Dinge und das kann man schnell lernen. Also ich würde wirklich sagen, in 1-2 Jahren kann man da sein gesamtes medizinisches Denken auf den Kopf stellen. Es ist nur so, zurückgeht der Weg meistens nicht, wenn man damit anfängt.
Nein, das soll es ja auch gar nicht. Nein, wir wollen uns ja nach vorne entwickeln. Ja. Und deshalb müssen wir alte Annahmen, alte Mythen loslassen.
Ja.
Dann eben auch wirklich zu sagen, hier Rucksack auspacken, was brauchen wir für die neue Zeit, wie gehen wir jetzt weiter? Weil es ist ja tatsächlich so, viele sind ja an einem Punkt, wo sie so gefrustet sind und eigentlich lieber die Praxis zumachen würden.
Ja.
Und das ist ja auch die Motivation, die dann das Team hat, die Patienten anzieht und so weiter. Und eigentlich ist man nur noch genervt.
Ja.
Ne? Und das kann es ja nicht sein. Und deshalb sage ich ganz klar, der Beruf darf wieder zur Berufung werden. Und dafür müssen wir eben auch mal ein paar alte Annahmen über Bord schmeißen und einfach sagen, hey, wir machen es jetzt mal neu. Und es ist nie leichter und gleichzeitig auch herausfordernder gewesen als in der heutigen Zeit.
Absolut.
Aber absolut. Genau das bietet uns die Chance, wirklich weiterzugehen.
Ja.
Liebe Anna, das war ein super inspirierendes Gespräch.
Ich
habe selber parallel auch noch mal für mich so gedacht, oh ja, das ist cool. Anne, ich schreibe mir gleich selber mal noch so ein paar Stichworte auf, weil ich gerade so coole Ideen hatte. Ich frage immer ganz gerne, was hast du denn vielleicht noch als inspirierendes Buch, was du gerne mit auf den Weg geben würdest? Das muss jetzt gar nicht, das muss kein Fachbuch sein. Das kann auch vielleicht einfach eine Belletristik sein. Das kann irgendwas anderes sein, was dich persönlich inspiriert hat, wo du sagst, das ist was, das ist spannend, wenn man sich darauf mal einlassen möchte.
Oh. Ich glaube, da kann ich gerade gar nichts bieten, weil ich gehe wirklich so sehr über die Kurse. Wenig autodidaktisch, also die kann ich, glaube ich, jetzt nicht so direkt.
Hast du ein Buch, was dich besonders abgeholt hat, was du vielleicht in den letzten Monaten gelesen hast, wo du sagtest, hey, das hat mich begeistert oder das war was, das kann ja auch ein Bilderbuch gewesen sein. Also ne, ich habe auch ganz viele Bücher von meinen Kindern, wo ich denke, oh, das ist echt schön, was da so mitgegeben wird.
Nee, ich glaube, also ich lese sehr viel aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel spirituelle Bücher. Aber ich habe tatsächlich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, so viel in Kursen und so gemacht, dass ich mit den Büchern im Moment kann ich tatsächlich gerade nicht sozusagen.
Alles gut. Alles gut.
Leider nicht.
Das ist ja auch immer eine Geschichte. So, viele fragen mich immer, gibt es denn ein Buch dazu? Und ja, ich überlege dann immer so und denke, ja, okay, was könnte jetzt interessant sein? Aber beispielsweise auch in verschiedenen Bereichen gibt's ja gar nicht das Buch, wo du das alles nachlesen kannst.
Nee.
Sondern meine Expertise beispielsweise oder auch deine hat sich ja über die letzten 20 Jahre geformt, indem wir das gehört
haben. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, was nehme ich jetzt, die Polyvagaltheorie oder dies oder das? Ich glaube, ich kann höchstens sagen, was mich hat. Das ist aber jetzt wirklich irgendwie schon schwere Kost. Also zum Beispiel Gespräche mit Gott, finde ich, ist ein wahnsinnig komplexes, großartiges, nicht christliches Buch, was sehr, sehr viel Wahrheit enthält, mit dem ich mich seit 2 Jahren beschäftige immer wieder. Aber es gibt zu viel. Na, so, aber schon in diese Richtung. mal vielleicht von einer etwas anderen, höheren Ebene auf das Ganze zu schauen. Meine Anfänge waren so bei Laura Marlina Seiler. Für mich ist immer noch, was würde die Liebe sagen, ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ein Buch, ja. Hast du einen Tipp gerade für uns alle und für mich?
Also was ich ein wirklich sehr schönes Buch finde, ist der Vagusschlüssel. Ja. Das ist ein Buch, wo verschiedene Themen mal durchleuchtet werden auf eine einfache Art und Weise und wo man einfach mal versteht, in welchen Glaubensmustern wir teilweise gefangen sind, die uns immer wieder in der Stressaktion halten. Das ist, glaube ich, für die heutige Zeit ein ganz wichtiges Buch, mal nochmal so einen Twist hinzubekommen. Aber ich bin auch deiner Meinung, es gibt sehr viele Möglichkeiten und jeder zieht natürlich aus dem anderen was. Ich finde zum Beispiel auch das Buch Mary von Ella Kensington super spannend. Das ist ein Roman, der letztendlich über den Weg eines Menschen erzählt, der die Liebe findet. Aber ja, der findet sie auf einer ganz anderen Basis, wo er sie eigentlich vermutet hat. Ja. Und wo du sagst, was würde die Liebe sagen? Ich hatte letztens mit einer Freundin ein ganz, ganz großartiges Gespräch und sie sagte dann zum Abschluss zu mir, Anne, wie würdest du denn entscheiden, wenn du jetzt ganz, ganz mutig bist und gar keine Angst hättest? Und da habe ich dann nachher gedacht, ja, das ist doch ganz klar, dann mache ich das so und so. So, und dann habe ich dann drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, und warum mache ich das jetzt eigentlich nicht so? Natürlich mache ich das jetzt so. Ja, aber da ist mir selber wieder klar geworden, dass ich natürlich auch in bestimmten Kontexten dann teilweise entscheide oder eben nicht entscheide. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, wirklich sich immer zu fragen, ja, was würde die Liebe sagen? Genau, und die Liebe weiß, was sie will. Der Verstand
und wertet
ist
nicht, oder? Also wir neigen so viel dazu zu werten. Immer, ich auch, ganz doll, jeden Tag. Und es ist immer so ein Satz, den ich nochmal reinbaue in der Medizin, im Umgang mit anderen Menschen, im täglichen. Was würde die Liebe jetzt sagen?
Ja, und das ist ein schöner Abschlusssatz. Was würde die Liebe sagen? Anna, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es wirklich unglaublich schön, sehr inspirierend und ich wünsche dir allen Erfolg weiterhin für deine großartige Praxis.
Dankeschön.
Und ich werde mir auch bei dir bald mal einen Termin machen.
So gerne, meine Liebe.
Auch nach Hamburg reisen, ja. Und ich wünsche dir alles Liebe und ich freue mich, dass du hier in diesem Netzwerk bist und dass wir auch gemeinsam viele Patienten behandeln können.
Vielen herzlichen Dank. Ja.